Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der wir uns mit einer Science-Fiction-Serie, die in den 90er Jahren lief und im 22. Jahrhundert spielt und die damals beworben wurde, auf Sat.1 mit dem Slogan von den Machern von Star Trek. Was könnte das wohl sein, lieber Kai?
Ja, eine Serie, an die ich sehr, sehr lange nicht gedacht hast, bevor du damit um die Ecke kamst und mir dann aufgefallen ist, dass ich das zwar grob zuordnen konnte, mich an verschiedene Bilder noch erinnern konnte, aber ich glaube, diesen Pilotfilm habe ich nie zuvor gesehen.
Echt? Mann. Wir reden hier über Time Tracks. Die Serie lief bei uns Mitte der, ich glaube 1995 auf Sat.1. Da wurde sie ausgestrahlt. Sie ist in den USA 93 und 94 ausgestrahlt worden und kam auf überraschender Weise zwei ganze Staffeln halt. Ne? 44 Folgen, wenn man den Pilotfilm als Zweiteiler zählt halt. Ne? Wie sich das damals gehört. Aber ansonsten ist es schon ein ordentlicher Pilotfilm. Ein Pilotfilm, dann die erste Staffel 20 Folgen, die zweite Staffel 22 Folgen. Start war damals der 20. Januar 1993. Und weißt du, was das Witzige ist, das ist eine von drei Serien, mit denen sie damals versucht haben, das Primetime Entertainment Network ans Laufen zu kriegen. Das war damals ein Fernsehsender oder so eine Art, ja, so ein Fernsehkonstrukt halt. Ne? Und weißt du, was die anderen beiden Serien gewesen sind?
Sag's mir.
Die eine ist Kung Fu, die Legende kehrt zurück, die David Carradine 90er-Jahre-Version der alten Kung Fu-Serie aus den 70ern. Ich sehe keine Begeisterung, Kai. Und das dritte war Babylon 5. Tatsächlich.
Damit hat's geklappt.
Ja, damit hat's auf jeden Fall geklappt. Und das war hier quasi die dritte Serie. Und warum konnte man die bewerben mit von den Machern von Star Trek? Weil der Produzent der Serie war Huff Bennett. Und Huff Bennett ist uns bekannt dadurch, dass er in den die 80er Jahre Star Trek Filme produziert hat. Ne? 2, 3, 4 und 5. Und dann sich zerstritt so ein bisschen mit dem Studio, weil er wollte gerne ein Starfleet Academy Ding machen. Die wollten das aber nicht. Und Starfleet Academy, das ist doch verrückt, sowas überhaupt vorzuschlagen, oder? Nee, und da hat er sich von denen getrennt und hat dann unter anderem Fernsehen gemacht. Und das hier ist damals die Serie, die er 93, 94 hat produziert, in Australien. Mit einem sehr schmalen Cast, mit eigentlich nur zwei Hauptfiguren, die wir hier haben. Ja? Genau.
Ja, hättest du mich im Vorfeld irgendwie gefragt, das so einzuordnen und was vielleicht serienmäßig so in dieselbe Kategorie fällt, hätte ich dir vermutlich gesagt, natürlich das deutlich früher erschienene Zurück in die Vergangenheit und vielleicht Allein gegen die Zukunft. Das ist die Serie, bei der Kyle Chandler mitspielt und jeden Tag von der Katze die Zeitung von morgen bekommt.
Stimmt, ja, so ein bisschen, obwohl Zeitreise in dieser Serie tatsächlich jetzt auch retrospektiv ein bisschen anders war, als ich so in Erinnerung hatte, weil ich hatte das auch in Erinnerung, dass das eine Serie ist, wo es einfach nur 200 Jahre zurück, aber wir sind ja eigentlich in einem Paralleluniversum und 200 Jahre zurück, was uns die Serie hier erzählt. Aber was ich an der Serie wirklich liebe, und das ist eins der großen Dinge, ist nämlich das Intro. Und das Intro ist eins dieser Serienintros, die einfach uns die komplette Story der Serie erzählen. Somit müssen wir es nicht mehr machen. Das hören wir jetzt mal kurz.
Im Jahre 2193 erfindet der geniale Wissenschaftler Dr. Mordecai Sambi eine Zeitmaschine, mit der er Verbrecher zurück in unsere Gegenwart beamt. Sein Gegner ist Captain Lambert von der Abteilung für Verfolgung flüchtiger Verbrecher. Lamberts einzige Waffe ist eine Phaserpistole und ein Computer genannt Selma.
Guten Morgen, Captain Lambert.
Auch Lambert beamt sich zurück in unsere Gegenwart. Er befindet sich also unter uns und versucht, sich den technischen Gegebenheiten des 20. Jahrhunderts anzupassen. Er hat die Aufgabe, die mit Hilfe von Sambi entflohenen Verbrecher zurückzuholen. Er jagt sie durch alle 5 Kontinente. Er weiß, dass er erst in das Jahr 2193 zurückkehren kann, wenn er sie alle aufgespürt und zurückgebeamt hat. Captain Lambert ist der Held dieser abenteuerlichen Geschichte um eine Zeitmaschine genannt Time Tracks.
Ja, Kai, das waren die 90er, weißt du? Da hat
das
man das
waren
noch
die 90er.
Wie
mein Kopf, ein verdammt guter.
Genau das, ich wusste, genau das hat, ich hatte hier Renegade stehen, ne? Genau das, er war ein Cop, ein verdammt guter, weil beging ein Fehler. Ne? Und so, großartig. Serienintros, die uns die ganze Story erzählen. Und die ist eigentlich in dieser Serie total minimal, eigentlich relativ simpel, muss man sagen. Die Serie spielt 2193. Ne? Da gibt es Verbrecher natürlich, die plötzlich verschwinden. Und es gibt eine Organisation, die in der Polizei inkludiert ist, diese Jagd, die VFV, Verfolgung flüchtiger Verbrecher. Ein ganz schöner Zungenbrecher halt, ne? Und dafür arbeitet unsere Hauptfigur Darian Lambert. Darian Lambert wird von Dale Midkiff gespielt, der, ja, ich finde, das ist so ein sympathischer Dude, muss man schon sagen. Ich finde, der hat, also auf mich wirkt er sympathisch.
Ja, der geht tatsächlich so ein bisschen charakterlich in die Richtung von Kyle Chandler, der eben auch in Allein gegen die Zukunft mitspielt.
Ja, ich finde, also du, Dale Midkiff, einen kennst du wahrscheinlich noch aus Friedhof der Kuscheltiere. Also aus dem Originalfilm halt, ne?
Ja.
Ansonsten hat er, ja, so, er hatte mal so einen Dallas Singleplayer-Film da irgendwie, wie alles begann, mitgespielt, und er hat auch irgendwann mal Elvis gespielt und später auch in so einer Serienversion von Die glorreichen Sieben, was auch nicht so ganz funktioniert hat. Also nicht so viel Großes, aber ich, Time Tracks und Friedhof der Kuscheltiere werden so seine größeren Dinge gewesen sein. Ich finde, der hat eine gewisse Sympathie, die auch in Deutsch sehr stark davon lebt, dass er von der Stimme von Jefferson Darcy gesprochen wird. Weil als er lauter wird im Pilotfilm, dachte ich mir immer, oh, mit die Stimme kennst du auch, das ist doch Jefferson Darcy. Und dann fiel mir natürlich ein, das bedeutet Christian Tramitz hat ihn gesprochen.
Mir ganz genauso. Ja. Ich saß hier so beim Gucken, so, die Stimme kenne ich, die Stimme kenne ich. Ah, Christian Tramitz.
Wie geil, ich aber sofort erstmal an Jefferson Darcy denke, dann an Christian Tramitz. Und dann wird mir wieder klar, wie viele Sachen in unserer Jugend und Kindheit von Christian Tramitz gesprochen wurde, bevor er für uns so mit der Bulli-Parade und so auch so ein sichtbarer Star irgendwie wurde halt, ne? Weil vorher war er, weißt du, war er, weiß ich nicht, ich glaube, Jesse Blue in Saber Rider und solche Geschichten halt, ne?
Ja, oder bei Tech War hat er auch den Jake Cardigan gesprochen.
Stimmt, auch die Hauptfigur. Er ist einfach eine Stimme für Hauptrollen. Auf jeden Fall, der Midkiff, der ist schon so, der kann sowas schon tragen, der hat so eine gewisse Leichtigkeit und er ist auch so ein totaler Leading Man, so ein bisschen was Frauen angeht. Was tatsächlich, das kann ich dir sagen, als jemand, der jetzt auch ein paar Folgen in der Serie geguckt hat, das, was ihm im Pilotfilm passiert, nur da passiert es ihm mit derselben Frau zweimal, das passiert ihm auch in der Serie ständig. Der ist halt in jeder Folge verliebt sich eine ermittelnde Beamtin, Journalistin, Rechtsanwältin, sonst in irgendeiner Weise an der Sache beteiligten Person, auch in den guten Darian Lambert.
Natürlich, das muss so sein.
Ist eine dankbare Rolle. Elizabeth Alexander, die Selma spielt, so, der habe ich relativ wenig rausgekriegt. Das ist eigentlich, ja, so eine Darstellerin, die hat schon einiges gemacht, aber nicht so viel Spektakuläres. Ich kann es auch nicht ganz aussprechen, für was Selma übrigens steht. Specifies Encapsulate Limitless Memory Archive.
Genau.
Würde ich nicht nochmal hinkriegen. Und so war es wahrscheinlich auch falsch.
Specified Encapsulated Limitless Memory Archive.
Genau. Also es gibt auf jeden Fall diese Verbrecher aus dem 22. Jahrhundert, die aus irgendeiner Art und Weise halt verschwinden. Und dann gibt es noch den bösen Professor Mordecai Sambi. Der wird von einem schauspielerischen, durchaus, man kann sagen, so ein Schwergewicht, wie viel Peter Dunert gespielt. Der spielt Mordecai Sambi im Pilotfilm und noch in, ich glaube, 8 weiteren Episoden über die ganze Serie verteilt. Und der ist natürlich einschlägigen Sci-Fi-Fans noch bekannt als Vater von Fox Mulder in Akte X unter anderem halt. Ne? Das war schon so mit, glaube ich, seine größte, bekanntere Rolle. Aber das ist halt auch ein Gesicht, das man halt irgendwie kennt. Und Mordecai Sambi ist halt so der Moriarty. So ein bisschen.
Ja, von Darian genau, Lambert, so der, ne? das Super-Brain der Antagonisten, genau.
Genau, der Schrippenzieher. Ja, der hat diese geile Idee gehabt, wir haben hier eine Zeitmaschine, wir haben hier so einen Stoff, wenn man das initiiert, dann kann man einmal zurückspringen in die Vergangenheit, einmal wieder zurück, aber das darf man halt nicht so oft machen, damit wir aus Kostengründen, das ist ein ganz großes Thema bei der Serie, ne, ein bisschen wenig Geld, nicht immer wieder zwischen Zukunft und Vergangenheit hin und her springen, und der hat auch eine Nobelpreis bekommen, was wir übrigens bei dem Pilotfilm auch so toll sehen, weil wir bekommen so ein Kult-Opener, weißt du, dass Darian Lambert einfach so auf im Smithsonian-Institut, und ich meine, dass ich vom Smithsonian-Museum oder Institut das erste Mal wirklich in Time Tracks gehört habe, wie Darian Lambert auf der Damentoilette aufwacht. Weißt du?
Ja, was eigentlich für eine merkwürdige Szene. Also die war eigentlich an der Stelle total überflüssig, weil man ja sowieso dann zurückspringt und erstmal das ganze, die ganze Vorgeschichte uns nochmal erzählt.
Aber man erzählt uns danach, also der Pilotfilm ist die erste Hälfte, spielt im 22. Jahrhundert, setzt quasi die Figuren so aufs Brett und die Beziehung zueinander, und dann die zweite Hälfte spielt dann halt in unserer Zeit aus der damaligen Sicht gesehen, genau, halt. Ne? Aber ich mag irgendwie diese Szene, dass er da auf dieser Toilette aufwacht, dann von diesem Wachmann gestellt wird und dann diese Frau reinkommt und er nur sagt, Elizabeth. Und da merkt man schon, oh, also das sind seine drei großen Themen. Frauen und irgendwo in Schwierigkeiten geraten zu werden. Also eigentlich so als Cold-Opener ist das gar nicht so schlecht gewählt, finde ich.
Es wäre irgendwie unnötig gewesen, fand ich an der Stelle, weil man der danach zurückspringt und später knüpft man da noch an. Ja, das ist so ein typisches Stilmittel der 80er und 90er, das hat man ja immer mal gemacht früher. Also erst quasi gezeigt, was zum späteren Zeitpunkt passiert und dann irgendwie zurück oder in eine andere Zeit springen oder so. Aber eigentlich fand ich sie überflüssig an der Stelle.
Was mich total irritiert hat, war danach, also was ich gut finde, danach gibt es eine fast fünfminütige Szene, die uns einfach das Leben von Darian Lambert erklärt.
Richtig, genau. Also, und erstmal super in der Zukunft alle Leute sind. Was für ein IQ die haben, also ganz genauso wie ich, über 200.
Ja, 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 auch so, ja. Der bewegt sich genauso schnell. Du bist genau. Ja auch, du hast doch auch mal erzählt, dass du ein Mashti-Kämpfer bist, oder?
Das habe ich auch schon mal erzählt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber es ist schon eine Weile her.
Ja, ja, wir erfahren nämlich einmal, dass er ein Waisenkind ist, dass er irgendwie ausgesetzt wurde. Also, ne, seine Eltern ihn nicht wollten oder konnten. Er nur so ein Bild von seiner Mutter hat, die aussieht wie ein Selma-Cosplay. Also, ja. Er hat noch dieses Foto, wo seine Mutter da steht. Und offensichtlich die KI, denn Selma ist ja im Prinzip eine KI, der sie ihr später nachempfinden, was ihn überhaupt nicht zu irritieren scheint und nicht mal erwähnt wird, ist seiner Mutter nachempfunden. Weißt du?
Und ich. Selma ist ein KI?
KI. Aber das fand ich, diese ganze Rückblende-Szene, die uns seine Kindheit, seine Jugend, er sagt, ne, so, wie die Vereinigten Staaten sich so entwickelt haben, das gibt der Welt so ein gewisses Lore und so ein gewisses Gravitas. Ich habe aber über viele Dinge lachen müssen. Einmal, dass Selma, die ja den Offsprecher macht, sagt, im Jahr 2193 nach Christus.
Das habe ich auch sehr gelacht.
Nach Christus. Dachte ich mir, dass die KI sagt, nach Gott. Nein, nach Christus. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich muss einfach nur so lachen an der Stelle.
Ja, weil das so komisch kam.
Das sagt doch jetzt auch keiner. Ja. Heute sagt doch auch keiner. Heute ist der 14.07.2024 nach Christus.
Ja, also das ist irgendwie so. Es ist halt einfach selbstverständlich. Ja, es ist halt unsere Zeitrechnung. Warum man das da jetzt irgendwie 200 Jahre später nochmal erwähnen muss, extra.
Ja, und dann wird es halt von der KI so gesagt, nach Christus, wenn es so gesetzt ist, ne? Nach vor Gott. Ne? Ja, und dann wird als erklärt, wie Darian Lambert halt zu seinem Namen kommt, ne? Und da musste ich auch, das ist das nächste Mal lachen, weil er sagt, er hat sich benannt nach einem Darian, der 2129 im gerechten Krieg. Im gerechten Krieg gekämpft hat. Das war schon super. Und damit dürfte er das einzige Kind sein, das sich seinen Vornamen selber ausgesucht hat.
Ja, ich musste doch viel mehr lachen mit dem Familiennamen, den er von seiner Mutter hat.
Der hat aber halten einfach. Ja, genau. Aber jetzt mal ehrlich, Kai, du bist doch auch nicht, wir können uns doch unsere Vornamen auch nicht aussuchen, oder? Also, du wirst geboren, dann kriegst du deinen Namen und ich weiß aber, wie geil, er ist der einzige Mensch offensichtlich, der sich seinen Vornamen aussuchen durfte.
Ja, das ist einfach so viel zum Lachen am Anfang schon dabei, weil es einfach auch so keinerlei Sinn ergibt.
Ja, aber
einfach
aber,
so ein Blabla ein bisschen.
Aber trotzdem fand ich das ganz interessant, dass sie dann so gezeigt haben, dass es so eine, also dass er so den Rangers und so dem Polizeidienst fasziniert ist und sich auch immer gewundert hat, dass so viele Leute ihrer gerechten Strafe so entgehen, und dann ist er halt so, wie ist er in den Polizeidienst gegangen, ist da aufgestiegen, dann
der
halt
Beste
mit
geworden.
Der Beste geworden, Jahrgangsbester, und hier gibt's auch noch, da gönnen sie uns auch noch die Szene, wo sie so den Helm werfen, die Mütze werfen dürfen, als er dann hier so gewinnt, hier in West Point Jahrgangsbester wird und so, und also sein ganzes Werdegang, inklusive so traurigen Momenten, wo uns gesagt wird, er war ein sehr einsames Kind.
Ja,
oh. Hat dann immer nur das Selma-Cosplay gemalt und so halt, ne? Ja, das gibt der Figur schon einfach so in den ersten 7, 8 Minuten einfach schon total viel Hintergrund da. Ne? Und dann sehen wir ihn halt als übereifrigen Typen, der halt sich darüber total ärgert, dass einfach diese Verbrecher verschwinden und er einfach nicht weiß, warum. Und er schon total an sich zweifelt halt, ne? Und zweifeln tut er am besten bei seinem Chef, der auch nur The Chief genannt wird und der keinen Rollennamen bekommt, der von Henry Doroff gespielt wird. Der hat in den 90ern den alten Zorro gespielt in der 90er-Jahre-Zorro-Serie mit Duncan Rigger, den wir kennen als, wen hat nochmal Deep Space Nine gespielt? Ich vergesse es immer. Ich müsste es wissen, verdammt. Er war, komme ich nicht drauf.
Ach, ja, verdammt. Fällt mir auch gar nicht ein.
Nee, ja. Auf jeden Fall war er einer von denen, der mit den Keira Neris zusammen gewesen ist halt, ne? Nein, auf jeden Fall, der ist auch, auch eine Figur. Ich finde, der hat einfach so optisch auch, ist der so ein Typ, der, dem nimmt man so eine Vaterrolle auch so ein bisschen ab halt, ne? Und ich habe an so vielen Stellen in diesen Zukunftssequenzen sehr lachen müssen, weil man sieht ja, dass es sehr günstig gewesen ist. Ne? Das kannst du an diese ganze Serie dran schreiben. Die wurde in Australien produziert und für sehr, sehr geringes Budget. Und das siehst du auch bei diesen Set-Kulissen, die wir da sehen. Das ist alles sehr spartanisch und kein Vergleich wie zum Beispiel Star Trek oder so zu der damaligen Zeit gewesen ist. Und ich habe sie auch sehr gelacht bei dem, immer wenn die unter zwei Augen, also unter vier Augen reden, machen die ja diesen Isolationsmodus. Ne, und ja, dann kommt einfach nur dieses Rollo runter.
Ja.
So schnell.
Ja, ich habe auch ein bisschen immer mal wieder, ja, hat mich so ein bisschen rausgerissen, wenn man so Perspektiven auf die Stadt zum Beispiel gezeigt hat oder auf dieses Gebäude, weil das effektmäßig einfach auch damals schon irgendwie nicht gut aussah. Also das war irgendwie wie so ein Computerspiel, bei dem keine Texturen drauf waren. Also es sah einfach irgendwie so sehr künstlich aus. Aber das ist ja auch irgendwie so ein Stilmittel, kann man fast schon sagen, von 90er-Jahre-Serien, die eher günstiger produziert waren.
Es ist immer dasselbe Matte-Painting von dem Gebäude. Du siehst, wenn du hier wenn du rechts an diesem Gebäude vorbeiguckst, siehst du übrigens das Weiße Haus. Das ist ja, mir jetzt genau. Zum ersten Mal aufgefallen, dass sie dieses Polizeikasten offensichtlich in Washington vor das Weiße Haus gepflanzt haben. Ne? Und ja, dann siehst du dann ein paar Fluggeräte und so, aber es ist halt sehr spärlich, es ist immer derselbe Effekt. Und
richtig,
ja. Da merkst du einfach diese Günstigkeit, auch später, als sie uns dann diesen Gleiter zeigen, mit dem Darian Lambert und seinem Chef zusammen unterwegs sind, wo sie dann dieses Attentat auf den Präsidenten versuchen zu verhindern. Alter, diese kleine Kulisse mit diesem Joystick, mit dem sein Chef dann diesen Gleiter steuert und als er dann sagt, ich gehe schon hier mal mit dem mobilen Gleiter raus und so und dann offensichtlich einfach so ein Stuntman an so einem Seil nach unten geglitten ist. Halt.
Genau ja, das, ja.
Oder? Das ist total faszinierend aber dieses Ding mit, wo sind diese Typen alle hin, ne? Und dann wird ja schon sehr schnell von so einer Verschwörung auch geredet und muss irgendwelche Mächte geben, die das wissen, wo diese ganzen Gangster ableiben und so. Und da verschwindet ja auch wieder einer, der ein Attentat auf den Präsidenten da macht. Wir erleben ja auch ein großes, also so eine Art gesellschaftliche Situation, die da im 22. Jahrhundert lernt, nämlich, dass es im Prinzip die Weißen diskriminiert werden. Und angeblich in der Minderheit sind, diskriminiert werden und auch mit dem Wort Blanco versehen werden. Ne? Das wird im Pilotfilm auch ihm am Ende im 20. Jahrhundert von einem der geflüchteten Kriminellen, wird er so genannt. In der Serie selber, später hat das aber so gut wie nie mehr eine Rolle gespielt.
Weißt du? Hat er quasi im Pilotfilm auch keine Rolle gespielt. Das ist ja das, was ich dir vorhin noch geschrieben habe.
Ja.
Also auch diese Sache mit Schwarzen und Weißen. Erstmal, warum hat das überhaupt in der fortschrittlichen Zukunft immer noch eine Bedeutung? Und zweitens sieht man das auch nicht. Also die sagen uns zwar, ja, die Weißen wären inzwischen in der Minderheit, aber wann immer man was sieht, sind eigentlich nach wie vor die Weißen, die häufiger vorkommen.
Das ist einfach, ja.
Bis auf dieses Element, mit dem das erwähnt wird, merkst du es wirklich nicht.
Ja. Also später auch diese ganzen, in der Serie ist ja das Motiv halt, dass er immer einen anderen Kriminellen jagt, logischerweise. Ne? Das ist dann relativ eintönig, weil die haben dann im Prinzip entweder irgendeine Fähigkeit oder irgendeinen Strahler mitgenommen aus dem 22. Jahrhundert und dann konnten sie halt, ne, dann haben sie halt irgendwie, haben sie einen Bankräuber gemacht und sowas. Es war schon sehr 0815 Crime Stories. Das war, glaube ich, auch das Problem, was die Serie dann halt hatte. Zu wenig Sci-Fi-Elemente halt, um eine Sci-Fi-Serie zu sein und zu wenig Krimi, um eine Krimiserie zu sein. Halt, ne?
Ja, was ich richtig super fand, als man ihm zum ersten Mal Selma gibt und ihm dann natürlich einfach dieses Metallplättchen in die Hand drückt und dann noch dieses dicke Handbuch. Und hier ist das Handbuch.
Das ist super. Du kriegst so eine großartig.
So eine KI, die auch nur in den Sichtmodus übergeht, wenn die allein sind, ne?
Deshalb auch dieses Isolationsding halt, ne? Und dann ist sie ja da seiner, offensichtlich zumindest auch vom Sie seiner Mutter nachempfunden, aber das scheint ihn überhaupt nicht zu stören halt, ne? Und hey, ich kann dann für sie alles machen. Selma ist ganz cool, ne? Und sie ist auch irgendwie immer da, bis auf, wenn sie in Batterielademodus geschaltet wird.
Oh,
wenn sie in Batterielademodus, dann ist sie, dann, wenn er mal wirklich allein sein will, da wird uns schon erzählt, da wird uns schon, ich hab mir aufgeschrieben, die Pimperpausen. Ich hab vorhin noch überlegt, was meinte ich denn mit den Pimperpausen? Das ist offensichtlich das, wenn er sie in den Batterielademodus schaltet.
Ja, aber das Handbuch fand ich super. Das Handbuch, vor allem, es wird einfach direkt auf Seite gelegt.
Ja, aber das ist doch typisch männlich, dass das nicht liest, oder?
Natürlich, ja, ne? Aber da auch direkt meine Frage, ja, warum kriegt er das dann in so einem fetten Buch und nicht auf einem fortschrittlichen, also in der Zukunft, wir sind in der Zukunft, warum nicht irgendwo auf einem Art Tablet oder auf einem Stick oder es ist einfach direkt in Selma integriert, warum kann er das nicht abfragen?
Ja, nicht nur das, er bekommt ja eine Karte, also es ist ja so eine, eigentlich da noch eine silberne Karte und da wird gesagt, halt, da ist halt eine künstliche KI drauf, die irgendwie alles kann, alles weiß und mit, ne, dem Wissen der Menschheit gefüttert ist und die mit dir auch interagieren kann und so und hier ist das Handbuch, was soll denn noch in diesem Handbuch stehen, was die dir nicht sagen kann.
Ja, eben, genau. Also da, das fand ich super.
Das macht so gar keinen Sinn. Witzigerweise ist mir das mit dem Handbuch gar nicht so aufgefallen, bis du es vorhin erwähnt hast. Dachte ich noch so, ey, hat er total recht. Das mit dem Handbuch ist wirklich so ein bisschen creepy halt, ne?
Ich habe total gelacht, als es hieß, ja, selber die fortschrittliche KI in dieser silbernen Karte und hier ist das Handbuch.
Ja, das ist großartig. Und dann, dass sie dann auf die Idee kommen, dass sie ja sagen, es könnte aber sein, dass diese Verbrecher, also da ist irgendwas, auch die verschwinden hier alle, diese Verbrecher sind alle in unserem District und sind dann irgendwann weg und wir müssen rauskriegen, warum. Ne? Und da machen wir, also wir sind hier eine Polizeieinheit, also was machen wir? Wir gründen erstmal eine Taskforce. Ne? Und dann heißt er, und wird, dann sagt sein Chef ja gleich zu ihm und sie übernehmen diese Taskforce. Captain. Er sagt, Lieutenant? Nein, Captain. Wieso werde ich befördert? Die Frage ist geil, wie geil er sich stellt. Wieso werde ich denn befördert? Vorher, bevor ich noch irgendwas da bringe, halt quasi, er sagte, damit sie eine höhere Abfindung kriegen, wenn sie gefeuert werden, wenn sie es nicht schaffen.
Ich fand die Begründung
die super. Ja. Die ist super. Aber anscheinend hängt auch an dieser Begründung darauf, dass man Selma kriegt, weil er sagt, es gibt ja nur 5 dieser Selma-Einheiten quasi und für jeden Captain 1.
Nur 5 Captains gibt's,
ja. Also gibt's in der ganzen Polizei nur 5 Captains mit ihm jetzt. Ja. So hoch ist der Rang aber nicht. Eigentlich, oder?
Ja, alle anderen sind noch höher. Was bekommen die dann statt Selma?
Ja, das ist irgendwie jeder von denen hat irgend so ein Trauma, ist irgend so ein Elternteil, Bruder, Schwibschwager. Der eine hat ein Haustier, so. Das ist meine Katze, die ist mir weggelaufen. Mein Hund, der kleine Pogo ist weggelaufen. Der wird mir hier so dargestellt. Auf jeden Fall ist Selma halt sein Hilfsmittel, mit dem er halt dieses Mysterium um die verschwundenen Typen auflösen soll. Und da ist mir übrigens noch eine andere witzige Sache über die Fähigkeiten, die man ja im 22. Jahrhundert hat, ne? Die haben ja einmal, dass sie irgendwie so Bewegung verlangsamen können durch hier irgendwelche Wellen mit Gehirn und so. Sie haben eine hohe Lerngeschwindigkeit, sind also sehr intelligent, können sehr schnell lernen, sind sehr stark, Herzschlag 35 Schläge die Minute irgendwie und können 120 Jahre alt werden. Das ist ja alles schon so ein bisschen, Star Trek-ig schon so ein bisschen, dass man so sich selber so verbessert hat und so auf der anderen Seite.
Also fortschrittlich.
Also auf der anderen Seite.
Beständig teilweise.
Auf der anderen Seite sind wir noch die Rassisten vom Dienst, aber egal, genau. Ansonsten. Aber wir können schon 35 Schläge die Minute. Ne, und auch diesen Kampfstil, den wir vorhin erwähnten, Mashti, der ja so eine Weiterentwicklung asiatischen Kampfstils ist. Das Lustige ist ja dieses Fauchen, was die dabei machen. Ne? Denn die haben ja wie so ein Tiger, weißt du, wie so, weißt du, und das können ja offensichtlich auch die Bösen, weil er später, als er gegen Dietrich kämpft, der ja auch anscheinend ein Mashti-Experte ist, dann haben die wirklich, die springen dann durch die Luft zum Teil. Das wird ein, zweimal gezeigt, das ist nicht exzessiv absurd, oft. Ja. Aber es ist einfach, es sehen aus so wie Judo- und Karate-Kicks und dazu halt dieses Fauchen, ja. Wo ich mich frage, wo kommt dieses Fauchen her?
Ich glaube, das selbst? Das Fauchen ist die Weiterentwicklung, weißt du? Die sind ja geistig sehr viel weiterentwickelter und das Fauchen, das kommt einfach. Das ist einfach die Weiterentwicklung. Der Kampfstil selbst ist genau derselbe. Was dazu kam, ist das Fauchen.
Das Fauchen ist, der Kampfstil ist eigentlich so Schubsen. Weißt du? Eigentlich ist es ja, Schubsen.
Genau.
Aber dieses Fauchen wäre geil, wenn es so, weißt du, so, wir beide, weißt du, das wäre.
Nein, und so. Das müssen wir aber beim nächsten Mal testen. Wir haben ja sowieso noch so ein paar Gesprächsthemen, die wir mal Mann zu Mann ausdiskutieren.
Mit Mashti können wir das ausdiskutieren.
Genau.
Ja, das ist so, das soll halt irgendwie cool wirken. Damals fand ich das noch okay. Heute habe ich es ein bisschen cheesy gefunden, weil man sich heute sagt, wo sollen denn diese Geräusche des Tigers herkommen, wenn die kämpfen? Und ist das nicht auch einfach nur so, na gut, es ist halt eine billige Art, wahrscheinlich so diesen Kampfstil so ein bisschen aufzuwerten halt. Und ansonsten hat er von der Ausrüstung noch eine Phaser-Pistole. Ne? Die hat er da schon in der Zukunft. Später kriegt er ja auch eine mit, ne? Wenn er ins 20. Jahrhundert springt. Da hat er ja selber als Kreditkarte, was eine nachvollziehbare Tarnung ist, und seine Phaserpistole ist ein Auto, Türöffner. Aber er hat kein Auto dazu.
Ja, was auch immer wieder Fragen auf.
Erzählt wird. Was ich aber geil finde, ist, das ist jetzt zwar auch ein bisschen gesprungen, aber in der Serie wird ja auch, es geht ja auch um Springen, hat er ja drei Funktionen, er hat drei Knöpfe auf dieser Phaserpistole, die ein Auto türfen ist. Er hat blau, grün, rot. Genau. Und blau bedeutet 2 Minuten, du bist 2 Minuten betäubt. Grün bedeutet, du bist 3 Stunden betäubt. Und rot bedeutet, du hast so eine Ladung TXP drin, das ist dieser Stoff. Wenn du den in den Körper kriegst, dann kannst du diesen Sprung machen. Und wir können, der menschliche Körper kann den genau 2-mal aufnehmen, also passend für einmal hin,
rein theoretisch, einmal zurück. Zumindest.
Genau, ja. Einmal hin und einmal zurück. Und das Witzige ist, wenn er also jemanden fängt, also wenn er einen dieser flüchtigen Verbrecher fängt und dann mit dem roten, den TXP in den Körper initiiert, dann ist es lustig, weil sie sehr ausführlich darauf eingehen, wie dann der Transport abläuft. Ich sage, es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, Selma sendet dann ein Signal und der Transport beginnt unverzüglich. Das ist das, was wir am Ende auch sehen, wenn sie auf dieser Klippe am Wasserfall kämpfen und er runterfällt und der wird dann quasi beim Pfeilen schon weggebeamt und landet dann im 22. Jahrhundert wieder bei dieser Trax-Einheit. Ne? Aber die andere Möglichkeit ist, der Transport kann später gemacht werden, da muss er nur eine Zeitungsannonce aufgeben, dann beamen die den am nächsten Tag zurück.
Das fand ich auch super.
Warum? Ja. Warum? Warum sollte man das tun irgendwie? Weißt du,
warum erst am nächsten Tag?
Das ist doch weil die Zeitung
total egal.
Ja, weil die Zeitung am nächsten Tag erscheint. Deshalb wird das bei denen am 21. am nächsten Tag passieren, weil dann die Zeitung erscheint. Weil darüber
das ergibt aber keinen sie. Sinn.
Nee, das ergibt sowieso keinen Sinn. Das ist der große Ding. Weil eigentlich hab ich die Serie früher mal so verstanden, er springt 200 Jahre zurück. Das ist aber nicht so. Er springt in ein paralleles Universum 200 Jahre zurück, weil es gibt keinerlei, was die da machen, hat Einfluss auf die Zukunft. Das gibt es nicht in der Serie.
Genau.
Es ist ein paralleles, für sich allein stehendes Universum, was, wie Darian Lambert sagt, 200 Jahre unschuldiger ist als unsere Welt. Und da geht der Abschaum dieser Welt, der lässt sich für viel Geld quasi dahin bringen. Und da machen sie halt ihre Verbrechen und so, ne? Oder ihre neuen Leben quasi. Und die dürfen wir doch da nicht ungestraft rumrennen lassen, weil die Welt da ist ja viel unschuldiger noch oder rückständiger als wir. Aber es hat keinen Einfluss auf sein Jahrhundert im Prinzip.
Nee, weil null, aber... Wie gesagt, auch die Sache mit der Zeitung nochmal, die ergibt deswegen keinen Sinn, weil, ja, die erscheint dann am nächsten Tag für Darian Lambert, aber in der Zukunft ist die ja schon erschienen vor Jahrhunderten.
Ja, und nicht in diesem Universum.
Auch das, ja.
Klar. Also, weil...
Es gibt so ein paar Fragen, die offen bleiben.
Genau, weil ich meinte mich noch zu erinnern, dass er später in der Serie auch hier und da noch mal eine direkte Kommunikation mit seinem Chef hatte, aber das war wohl nicht so. Also auch Henry Darroff, der seinen Chef spielt, der ist auch nur gelistet in diesen beiden ersten Pilot, also in den ersten beiden Folgen, so wie der Pilotfilm mal als Zweiteiler, mal als eine Folge gewertet wird. Und deshalb scheint er wohl später nicht mehr aufzutauchen, obwohl ich das zumindest in einer Folge noch anders in Erinnerung hatte. Und da dachte ich, es gäbe noch irgendeine Form von direkter Kommunikation. Aber seien wir ehrlich, das haben die einfach aus Kostengründen gemacht.
Ja,
das ist ja nicht ständig mit denen diskutiert und so. Also deshalb macht das auch mit der Anzeige eigentlich nur so bedingt Sinn, wenn es ein Paralleluniversum ist. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, dass Selma sofort diesen Transport auslösen kann, warum sollte ich dann lager ich den dann? Weißt du, was mache ich mit dem bewusstlosen Typen dann einen Tag lang? Leg ich mir den hin? Ne?
Ja, also ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, was manche skrupellosen Menschen da tun könnten, aber es gibt absolut, es ist einfach eine überflüssige Äußerung.
Ja, also so ein bisschen, ja, ein bisschen. Ich wollte übrigens noch ganz kurz was zu dem Regisseur sagen. Luis Teagua, der ist der Regisseur von diesem Film. Und der hat vorher in den 80er Jahren Kinofilme gemacht. Der hat unter anderem den Horror-Alligator gemacht, einen Tier-Slasher-Film von 1980, der ja heute so einen gewissen Kultfaktor hat. Der hat Cujo gedreht, Katzenauge. Und das könntest du noch kennen, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil. Natürlich, hat er auch die Regie gemacht. Und Wedlock hat er gemacht mit Rutger Hauer. Und danach ging es ins Fernsehen für ihn. Dann hat er unter anderem hier den Pilotfilm von Time Tracks gemacht, aber auch nur den Pilotfilm. Und auch ein Jahr später noch den Pilotfilm von Fortune Hunter. Wer die Serie noch kennt, der kriegt von mir irgendwann mal, wenn wir uns mal sehen, ein Bier ausgegeben. Fortune Hunter bei Gefahragent Carlton Dyle. Kennt kein Mensch, aber ich liebe die Serie ein bisschen und da hat er auch die Pilot-Episode gemacht. Also ein Kinoveteran.
Hört nicht drauf, wenn Gregor sagt, er kommt irgendwo hin und er gibt euch was aus. Das hat beim letzten Mal, als er das gesagt hat, auch nicht so richtig gut geklappt.
Ja, aber deshalb sage ich ja, wenn es klappt.
Ne? Aber ich musste bei Selma auch ständig wirklich an Zurück in die Vergangenheit denken, weil da hat man ja auch so dieses Goodie, dieses Technische in Form von Al, mit dem kommuniziert wird. Und das hat mich auch die ganze Zeit darin. Der erscheint ja auch immer so als Hologramm, weißt du? Das ist natürlich keine KI, sondern das ist eine real existierende Person, die halt aus der Zukunft dann mit ihm agiert, aber fand ich irgendwie auch ganz, ganz cool.
Ja, richtig. Also der ausschlaggebende Punkt für diese Handlung ist ja übrigens dann noch der schon erwähnte Mordecai Zambi. Der hat halt eine Studentin, die Elitha Channing Knox, von Mia Sara gespielt. Die hat mal in einem Tom Cruise Film eine Hauptrolle gespielt. Legende ist das. Ehrlich gesagt, Legend, Legende, ja. Den habe ich nie gesehen. Ehrlich gesagt, das ist einer von den Tom Cruise Filmen, den ich nicht kenne. Aber das ist schon in die war ich auch latent total verliebt.
Aber die hat doch auch hier bei Ferris macht Plau mit.
Stimmt, ja, stimmt. Wie komme ich denn dann, wieso ist mir das nicht eingefallen? Stimmt, die hat Ferris macht Plau hat sie mitgespielt, ja. Ach ja, in die war ich damals verliebt, als ich Time Tracks sah. Und wie bei allen Figuren, bis auf jetzt Kai Zambi und Selma und Lambert, taucht sie auch wirklich nur in dem Pilotfilm auf. Sie ist danach in der Serie nicht mal mehr in einer Folge dabei, halt, obwohl sie ja in dem Pilotfilm sogar zweimal dabei ist, weil sie spielt ja diese Studentin von Mordecai Zambi und sie stößt ja auf seine Machenschaften, dass er halt für Geld, eigentlich ein cleveres Ding, also perfekt, die perfekte Flucht, weißt du, für Geld Leute 200 Jahre in die Vergangenheit schickt, ne, und damit finanziert er seine Forschung, weil er kriegt sie nicht mehr anders finanziert halt. Ne? Und das meldet sie halt der VfV natürlich und gerät da an Darian Lambert, der ihr dann auch gleich zu Hause aufspürt, mit ihr ein Mahl einnimmt und danach das Bett teilt.
Natürlich. Ne?
Und da sehen wir auch, da hören wir auch die Einsätze des Batterielademodus.
Ja, ich musste da echt schmunzeln.
Ich war total fasziniert, wie schnell die in ihn total verliebt gewesen ist. Und von diesem Kleid, was sie anhatte bei dem Abendessen, was so aussah wie so ein Sci-Fi-Kleid aus einer 70er-Jahre-Sci-Fi-Serie, weißt du?
Es ist sowieso so auffällig, wie schnell Frauen ihm dann so verfallen. Das ist so dieser James-Bond-Effekt ein bisschen. Der ist so ein bisschen nicht nachvollziehbar. Also,
ja, aber er hat eine geile Frise, muss man sagen. Das ist noch Haar, also was der hat. Ne? Und hast du mal gesehen, wie oft er ohne mit Oberkörper frei da steht? Ich meine, mal ehrlich, er verführt sie ja nicht nur im 22. Jahrhundert, sondern auch im 20. Jahrhundert nochmal. Da stößt er ja auf eine offensichtlich identische Vorfahrin von.
Genau.
Das ist so unfassbar creepy eigentlich. Ne? Es gibt doch Regeln im Zeitreisegenre, oder? Ne? Mister, ich bin mein eigener Großvater, hat jetzt ein paar Fragen zu den Entwicklern.
Wo wir gerade bei Regeln sind und gleiche Optik, da hatten wir auch bei den Besprechungen von Zurück in die Zukunft schon mal drüber gesprochen, dass die immer alle gleich aussehen in jedem Zeitalter.
Mit den Haaren, Frisur, irgendwie, es ist schon, man entwickelt, stell mal vor, wir würden auf dem 70er Jahr, auf dem, weiß ich nicht, 17. Jahrhundert Kai treffen und der würde es einfach so aussehen wie heute. Exakt so, auch so mit dem Headset.
Ja, genau, auch so dieser frühe Version von Gregor. 1:1 du, selbe Brille.
Nur kleiner.
Keine Cappy.
Genau, nur kleiner, weißt du, so handgroßen, weißt du, so, dass ich auf einer Handfläche stehen kann. Und so halt, ne? Auf jeden Fall überzeugt er sie ja, ihm denen zu helfen bei den Ermittlungen und dann, ne, ja, dann gibt's das Labor, dann wird sie mit dem von Mordecai Zambi enttarnt, ne, dann brechen sie in das Labor ein, ne, mit so einem geilen mobilen Phaser, mit so einer Phaserwaffe, die auch nur Darian Lambert bedienen kann, offensichtlich. Die wird ihm dann gebracht und damit wird das Tor aufgesprengt von diesem Labor und das sieht auch
einfach. 1000 Pappmaschinenteile zerspringt, ja.
Also, einmal das, diese 1000 Pappmaschinenteile und ich musste so über dieses Loch lachen, weil das Loch hatte in etwa die Form von Darian Lambert zum Durchgehen.
Weißt ja, du, nee, ist das
so? Oh mein Gott, Kai ist durch ein Kai-ähnlich aussehendes Loch geschlagen worden. Weißt du, wie so ein Cartoon, wo das Loch genau deinen Maßen entspricht und so halt.
Ne? Ja, so diese Kojote-Ding, wenn er auf den Boden geknallt ist und mal wieder so dieselben Umrandungen hat wie er selbst.
Es ist total großartig. Ich fand auch den da angestellten Mutumba ganz witzig, der da irgendwie auch mit dem, der ja der ist, mit dem sie das zuerst Experiment, diese Tracks-Experimente gemacht haben und der dann in die 80er Jahre gesprungen ist und dann zurückgekommen ist und so als Paradebeispiel dafür gilt, wie dass das funktioniert. Aber er sagte, als Schwarzer in die 80er Jahre geschickt zu werden, das hängt auch sehr vom Stadtteil ab, wie es dann für einen
Stimme
läuft.
Von und,
so,
Alf.
Ne? Und er hat Tommy Pieper, spricht ihn, ne? Genau. Tommy Pieper. Das ist so offensichtlich. Mutumba ist der Typ, der aussieht, der wirklich 80er Jahre mäßig unterwegs ist in dieser, ja, in diesem Film. Ich muss das nächste, aber man muss über relativ viel lachen, weil als sie Kaisambi dann verhören in seinem Labor und sagen, ja, bekennen Sie sich für schuldig für das, das, das und das. Und er, ja, übrigens darf ich nochmal kurz einen rauchen und so, ja, ist gar kein Problem, hier, nehmen Sie.
Feuer. Ja, wie doof die sind an der Stelle. Ich dachte mir so, was für Hornochsen, jetzt lassen die den, obwohl die schon wissen, wie dieses Zeitreisezeug und dieses Serum.
Dass man diesen Stoff nehmen muss und so, ne?
Ja, genau. Und geben sie ihm trotzdem eine Zigarette, die natürlich eindeutig präpariert. Das ist natürlich auch die einzige Zigarette, die in diesem kleinen Kistchen lag.
Und er kriegt ja auch Feuer, weil der Chef von ihm ist ja selber Raucher. Von Darian Lambert ist auch so verpönt, da zu rauchen und so. Aber wenn man kurz in den Isolationsmodus geht, ne, dann geht das übrigens. Das hat mich übrigens auch irritiert. Die Szene hatte ich nicht ganz verstanden, als er seinem Chef das erzählt mit dieser Zeitreisegeschichte, leiht er sich von ihm eine Zigarre. Und dann fängt er an, diese Zigarre auseinander zu blättern und gibt ihm einfach nur noch eine dünnere Zigarre zurück.
Und
dann legt er sie wieder in den Kasten. Also wirklich, da habe ich mich gefragt, habe ich irgendwas übersehen?
Also ja, ich habe mich auch nochmal zurückgespult, die Szene.
Das ist so, wie wenn ich so in Kneipen sitze, ich bin so ein Bierdeckel-Kaputtmacher. Weißt du, ich habe schon so oft so, ey, wir haben schon in so Kneipen, wo ich häufiger bin, geben mir Leute schon so zwei Bierdeckel. Einen, wo sie meine Biere draufschreiben und den anderen, wenn ich halt was zum Knabbern.
Zum kleinen Friemeln.
Und das hat mich dann so daran interessiert, weil er sagt zu seinem Chef, ja, gib mal die Zigarre und er denkt, oh, willst du doch eine rauchen, weil ist ja verpönt und er hat extra so eine Schatulle dafür und gibt sie ihm und dann erzählt er ihm was und sagt, ich habe da eine Theorie, wo die abgeblieben sein können und so und fängt dann an, wirklich diesen es auseinander zu knippern und gibt ihm dann eine kleinere zurück. Das wäre so, wie wenn ich mir von dir eine Zigarette leihe, sie ab durchbreche und dir die zweite kleinere Hälfte zurückgebe.
Das ja, ist so es war auch komisch. Total sinnlos. So, es ist einfach nur irgendwie so eine Füllsache, also einfach um der Szene so ein bisschen mehr irgendwie ja Leben einzuhauchen, aber es gibt keinerlei Sinn.
Ja, total nicht. Also auch wie Kaisambi dann entkommen ist, indem er einfach die Wache neben sich, da wäre Michael Garibaldi stolz gewesen, einfach nur umschubst. Dann Elizabeth als Geisel nimmt, sie mit ihr in diese Tracks-Maschine gibt und sagt hier, wenn sie jetzt nicht auch dieses TXP nimmt, dann wird sie sterben, weil die Strahlung, diese Beta-Wellen werden dich töten und er hat ja jetzt durch das Rauchen, das sagt er, ein bisschen Exposition, ist er ja geschützt und macht dann diesen Zeitsprung ins 20. Jahrhundert. Man ist das gar nicht mehr gewöhnt, das 20. Jahrhundert zu sagen.
Ja, und so die lange
gute,
her.
Ja, und die gute Elissa, die stirbt da halt, weil sie nicht das TXP nehmen will und die ist, liegt dann ihren Verletzungen in den Armen ihres, mit dem sie eine Nacht sich erkannt hat, Darian. Der muss aber schon.
Größte Liebe ihres Lebens oder andersrum.
Das ist auch die erste Hälfte der Folge, also etwas mehr sogar als die erste Hälfte der Folge. Witzig ist aber, ihm gelingt es ja davor noch, diesen einen Verbrecher zu fangen, den sie in diese Zelle einsperren. Bei diesem Versuch, das Attentat auf den Präsidenten zu verhindern, was nicht klappt, wo er sich mit dem Gleiter runterlässt und der Präsident wird dann wirklich erschossen. Aber es gelingt ihm, den Typen zu fangen. Und den haben sie ja dann in diese Zelle, und dann kommt Darian, um mit ihn noch zu verhöhnen. Mehr macht er ja nicht. Bringt ihm aber dabei noch seine Post mit. Dann dachte ich mir, okay, der ist an dem Tag verhaftet worden. Und offensichtlich ist seine Post schon umgeleitet und er kriegt physische Briefe.
Ja.
An dem Tag seiner Verhaftung. Aber der gibt ihm diese Briefe rein, ne, gesagt, das sind ein paar Liebesbriefe, ganz heißes Zeug und so. Ja, okay, sie haben sie halt gelesen im Gefängnis. Okay, gibt sie ihm, geht dann raus und dann macht der Typ ja, Dietrich, diesen Brief auf und leckt oben an dem nicht verschlossenen Briefumschlag einfach nur an dem Klebestreifen und da ist das TXP drin, was ihn dann zurücktransportiert. Und ich habe mir nur gedacht, mit einer Videoüberwachung wäre das alles schneller lösbar gewesen in dieser Kamera, in dieser Zelle. Aber das Beste ist wirklich, dass der unmittelbar nach seiner Verhaftung seine nachgesendete Post schon in diese Zelle kriegt.
Ja, ich habe mich an der Stelle eher gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jetzt vorher da jemand, der diese Briefe so vorab checkt,
angeleckt hätte,
ja, dazugeklebt und der wäre plötzlich verschwunden.
Nee, ich habe mich, als Darian Lambert den Brief aufhebt, und daran riecht, dachte ich mir, geil wäre, wenn er jetzt auch nochmal drüber schlägt. Und na gut, es muss ja, also das wird ja auch nicht so, also es müssen ja irgendwie diese Wellen ausgelöst werden, damit das TXP Kombination mit diesen Wellen dich transportiert. Also aus irgendeinem Grund muss also jemand, als er an diesem Briefumschlag geleckt hat, muss irgendwer jemand gesagt hat, oh, jetzt leckt er. Und jetzt können wir den Transport einlösen.
Ja, ach, das hinterlässt so viele offene Fragen.
Darf man nicht so genau, nee, weil die haben keine Kamera, um in diese Zelle zu gucken. Ne? Aber offensichtlich muss ja Mordecai Zambi gesagt haben, ich habe das Gefühl, jetzt leckt da am Brief. Ne? Und jetzt, so wird uns das ja erklärt. Entweder löst Selma das Signal aus oder sie machen eine Anzeige und dann lösen die im Tracks das Signal aus. Also
es sind doch ein paar Fragen offen. Ja, das ist super zum drüber spekulieren.
Ey, das ist voll geil. Ich sag dir, der spürt das. Das ist Mordecai Zambis. Dafür hat er den Nobelpreis gekriegt. Er merkt, wenn Leute an seinen Sachen lecken.
Das ist sein Signature-Move, weißt du? Andere können hier fauchen beim Kämpfen und er kann das halt merken, wenn andere Leute lecken.
Ja.
Das ist irgendwie ein bisschen creepy. Lass uns über was anderes sprechen.
Einmal das, aber wie gesagt, das Beste ist für mich einfach die physische Nachstellung der Post am Tag deiner Verhaftung.
Ja.
Das ist der schnellste. Und dann davon gehe ich ja noch nicht mal drauf aus, dass das physische Briefe sind. Obwohl ich persönlich diese Version sehr mag, dass es da noch, ist ja auch was Besonderes, einen echten Brief zu kriegen halt, ne? Und das ist total so. Aber das ist genauso absurd, großartig, wie dass sie Mordecai Zambi rauchen lassen. Kann ich eine von meinen selbst gedrehten Zigaretten machen? Oh, ist ein Sparfuchs, der dreht noch selber. Gut, aber solange er den Stoff nicht hat, den er braucht, um dann in der Zeit zurückzuspringen, ne? Naja, auf jeden Fall wird Darian, der überlegt sich dann und sagt dann halt, okay, hier, Frau ist weg. Karrieremäßig ist der Typ auch weg. Es wird also wahrscheinlich keine weiteren. Wir haben diesen Tracks-Konstrukt unter Kontrolle. Also, aber es sind jetzt schon, wer weiß, wie viele Leute verschwunden. Also springe ich auch zurück und versuche die ganzen Verbrecher, die Kassambi zurückgeschickt hat und inklusive ihn. Und sein Chef ist relativ schnell davon zu überzeugen, das abzusegnen, weil er sagt, können wir die nicht in eine Welt und den Abschaum dieser Welt in eine Welt schicken, die 200 Jahre unschuldiger ist als unsere. Okay, aber Junge, schick uns mal eine Zeitungsannonce, damit wir wissen, dass du gut angekommen bist.
Ja, fand ich auch super. Es ist auch bemerkenswert, wie viele Fehler die in der Zukunft da machen bei den Ermittlungsarbeiten, obwohl die ja eigentlich alle so clever und intelligent mit hohen IQs über 200 sein sollen. Ich glaube, die reden sich das nur ein, weißt du, die Skala wurde einfach nur mal irgendwann angepasst, weißt du, es ist nicht mehr vergleichbar mit der heutigen unseren, dass man sagt, ja, so alles über 130 ist irgendwie hochbegabt oder sowas, sondern die haben das einfach angepasst, die geht jetzt bis 1000 und das sind gar nicht so die clever.
Es ist einfach so wie Idiocracy, weißt du? Oder so die Rache der PISA-Studie. Das ist so ein bisschen. Er hat übrigens diese hier A2-Jacke, ne, diese Jacke, die er dann anzieht, bekommt ja zeitgenössische Kleidung fürs 20. Jahrhundert und Selma wird als Kreditkarte getarnt, was naheliegend ist. Und seine Phaser-Pistole ist dann halt dieser Autotüröffner. Und er hat so einen weißen Aufkleber hinten auf dieser Jacke. Und da würde ich gerade mal was zu vorlesen. Weil es hat mich immer schon früher irritiert, was mit diesem weißen Aufkleber mit dieser Jacke, mit der Flagge, was das zu bedeuten hat. Und das hat eine Bedeutung. Ich lese dir das mal ganz kurz vor. Der Aufnäher auf der Rückseite von Lamberts Jacke ist der Blutfleck der Flying Tigers. Dieser Aufnäher wurde US-Piloten während des Zweiten Weltkriegs in China ausgestellt, damit sie von chinesischen Zivilisten, von denen die meisten kein Englisch sprachen, sicher zu lokalen US-Luftwaffenstützpunkten zurückgebracht werden konnten, wodurch viele Leben gerettet wurde. Diese Flagge ist auf dem Fleck ist die nationalistische Flagge, heute Taiwan. Darauf steht, dieser Mann ist ein Amerikaner, der für China kämpft, bitte retten und beschützen Sie ihn und sehen Sie ihn als einen Ihrer Kameraden an. Das ist tatsächlich die Bedeutung dieses Symbols hinten auf der Rückseite, auf dieser Flagge, die er auf der Rückseite seiner Jacke in der ganzen Serie auch trägt. Es hat mich immer schon irritiert, es musste eine Bedeutung irgendwie haben.
Kommt er in der Serie jemals nach China und hat das jemals eine Bedeutung? Nee,
ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil das würde ja bedeuten, dass die Leute da ihn irgendwie erkennen sollen als jemand, der ihnen aus der helfen soll und so, aber das passiert ja eigentlich nicht. Es muss irgendeine andere Bedeutung haben, die wir so historisch nicht bestehen, aber das hat eine Bedeutung, das ist kein Zufall, dass er so ein Ding auf der Jacke hinten drauf hat und er trägt sie wirklich in der ganzen Serie halt, ne? Und ja gut, er wird dann halt zurückgeschickt und da ist es auch super, wie gesagt, von Mutumba, der zu ihm sagt, sie sind dann im 20. Jahrhundert, da werden sie übrigens kein Blanko mehr sein. Ne? Was bin ich dann? Ein weißer Drecksack. Das fand ich sowas, wie ich dann ein weißer Drecksack. Das fand ich irgendwie, fand ich einen witzigen Satz in dem Moment halt, ne? Ja, und da passiert's ja. Er wird dann, was wir vom Anfang gesehen haben, er landet dann in der Toilette vom Smithsonian Museum, wird von dem örtlichen Sicherheitsdienst geschnappt, begegnet mit der einer Mitarbeiterin des Secret Service, die überraschend aussieht wie Alyssa Channing Knox. Die gute Mia Sara ist wieder da. Und er hat die Chance, sie ein zweites Mal zu verführen, und sie scheint auch sehr angetan von ihm zu sein.
Ja, es funktioniert wieder genauso schnell wie vorher auch.
Absolut, ja. Absolut. Als er dann irgendwann mitten im Date, also überhaupt ist ja das Thema in solchen Serien immer, was mich immer schon fasziniert ist, wie schnell die sich an eine andere Zeit gewöhnen. 200 Jahre.
Kein. Ja, total. Also es hat mal irgendein Lehrer von mir damals mal gesagt, man hätte so 1800 rum problemlos eine Person 100 Jahre in die Vergangenheit transferieren können, die wäre ohne weiteres zurechtgekommen. Ja. Aber eine Person von heute ins, also auch nochmal 100 Jahre zurück, und die wäre hoffnungslos verloren, weil einfach so die ganze Technik und so, das gibt's halt alles gar nicht.
Da ist was dran. Da ist wirklich was dran, ja. Das ist hier auch so, es sind dann nur so Kleinigkeiten, ne, womit er dann, was ist denn ein, er ist so ganz harmlos, aber was ist denn ein Cappuccino und so. Ach ja, das ist immer das Ausklingen eines schönen Abends und so. Alter, bei mir ist das Ausklingen des schönen Abends 3 Liter Whisky, und dann hoffen wir, dass wir morgen noch wach werden und so halt, ne. Weißt du, das geht halt natürlich total schnell. Er ist total schnell in den Geflogenheiten drin. Das ist leider in solchen Sachen so. Es wird aber auch nie so, ich weiß nicht, ob das cool wäre, mal so akkurat zu zeigen. Kennst du die Sleepy Hollow Fernsehserie, die mal so in den 2010er Jahren gedreht wurde?
Ja, so viel habe ich davon nicht gesehen. Nee.
Da war es aber auch so, da war halt Ichabod Crane aus dem 18. Jahrhundert oder so, dann in der Jetztzeit, und dann haben sie ihm genau eine Szene irgendwie gegeben in der Pilot-Episode, wo er das erste Mal ein Auto sieht und sagt, oh, ein eisernes Ross, ne? Und 10 Minuten später hat er einen Spotify-Account. Also wirklich, nee, dann hört er Musik über ein iPad. iPod war das damals noch und so. Weißt du, er ist dann auch so total, natürlich ist es wahrscheinlich doof dann, wenn die ganze Folge lang sagen, oh mein Gott, was ist das? Ein silbernes Ross und so, ne? Hier ist es ja noch aus der Zukunft in die Vergangenheit zurück und so, aber es geht natürlich total schnell, ne? Er ist dann halt mit allen Geflogenheiten so vertraut. Selma hilft ihm dann auch, sagt, wir müssen zum Flughafen, der wurde da und da entdeckt. Es gibt hier schon Taxis, oder du kannst ja hier ein Taxi rufen und so. Und dann wird er von einem überfahren, weil er einfach auf die Straße rennt und so, ne? Und was passiert dir, wenn du bei einem Dateabend abhaust, anscheinend ohne zu bezahlen übrigens, er ist nämlich einfach abgehauen, als sie auf Toilette gegangen ist, wird er vom Auto überfahren, und was passiert dir dann? Wachst du A im Krankenhaus auf, B bei der Frau zu Hause?
Tja, hier B.
Ja, wie geil er aufwachte und dann im Schlaf irgendwie 4 Sprachen gesprochen hat, worauf sie dann noch sagte, das Französische hat mir am besten gefallen. Da habe ich mich geschüttelt ein bisschen.
Ich habe mich auch so ein bisschen geschüttelt. Aber insgesamt finde ich schade, dass eben die Darstellerin hier, Mia Sara, da als, ja, dass die irgendwie in der Serie keine größere Rolle mehr hatte, weil ich fand sie eigentlich einen guten Charakter. Total. Aber der Sidekick soll halt natürlich Selma sein und nicht halt irgendjemand aus der Zeit. Das finde ich sehr schade.
Ich glaube, das war auch so ein Ding, vielleicht wäre sie ein bisschen zu teuer gewesen, um sie in der Serie einzusetzen. Mordecai Sambi, also Peter Dunnett, war ja auch nur in einer gewissen überschaubaren Anzahl an Folgen dabei. Ja. Die hatten auch später noch andere Gaststars, hier unter anderem Jean Delancey war mal in der Folge dabei und so. Aber vielleicht, ich glaube, es waren einfach so das Primitive, Naive, dass man gesagt, das heißt das Primitive, dass man sagt, der soll einfach keine feste Freundin haben. Der soll jede Folge das an die andere Frau klären. Und so ist es in der Serie sehr, sehr häufig gewesen. Also ich habe jetzt noch 3 andere Folgen mir angesehen, und der hat jedes Mal irgendein anderes Mädel. Das ist so das Captain Kirk-Motiv halt, ne? Und wahrscheinlich hätte sie da so ein bisschen als so die, in Anführungszeichen, der feste Teil der Beziehung so ein bisschen gestört. Und ich glaube, Mia Sara war wahrscheinlich auch ein bisschen zu teuer für die Serie, sie danach nochmal zu holen. Wahrscheinlich wie Henry Darroff, dem hat man auch gesagt, hey, du hast jetzt in 3 Staffeln Zorro mitgespielt, wie, du willst Geld? Du kriegst hier, wir haben dir Zigarren gegeben, was willst du denn jetzt noch für Geld?
Im Vorfeld hatte ich bei IMDb so ein bisschen nach Trivia geguckt und hatte dann so diese Wissenswertseite geöffnet. Da steht nur ein einziger Eintrag drin: Darien Lambert wurde geboren am 17. August 2160. Stimmt. Sonst steht da nichts drin.
Ja, aber ja, doch, aber es gibt noch eine Ergänzung. Gut, dass du das sagst, weil Da wird gesagt, es war ein Montag. Das Datum war aber
richtig.
Ist ein Sonntag.
Es ist ein Sonntag, ja.
Also, obwohl ich das witzig finde, weil es stand drin, weil das ja noch in der Zukunft ist, vermutlich ein Sonntag.
Ja.
Habe ich in der aber Datenbank gesehen.
Dafür, ja, dass so viel immer überliefert ist und bei IMDb ja in der Regel Listen und seitenlange irgendwie Trivia steht, ist hier das relativ gähnend leer.
Ist leider bei vielen Serien der 90er Jahre so, die noch so auf der Schwelle zu richtig viel Internetgeschichten entstanden sind. Also ja, es gibt viel bei Babylon 5, weil JMS da selber sehr viel gemacht hat und sehr viel im Usenet und so unterwegs war und dokumentiert hat und geschrieben hat. Aber also bei ganz vielen anderen Serien, wir haben das im Moment auch bei Space Above and Beyond, du findest so wenig Trivia darüber und so. Und bei Time Tracks, das ist auch sowas da. Auch bei den einzelnen Folgen entdeckst du fast gar nichts und so. Und er ist dann, der hintere Teil, der letztere Teil des Pilotfilms ist dann im Prinzip nicht mal mehr die Jagd nach Kai Sambi, weil irgendwie klar ist, der wird jetzt so als Bösewicht im Hintergrund etabliert und der macht da halt so seine Geschäfte mit den zurückgeschickten Pipapo. Aber Darian fängt halt noch zwei, die er am Anfang beide gejagt hat, ne? Die zurückgeschickt wurden, die jetzt natürlich nichts anderes machen als wieder ein Attentat auf den Präsidenten. Weißt du, wenn du gerade eins gemacht hast im 22. Jahrhundert, sagst du, ich wollte mal in jedem Jahrhundert auf den Präsidenten schießen, ne?
Genau.
Dann kann ich das auch mit derselben Waffe. Darauf kommt sie. Mit derselben Waffe, mit der historischen Waffe, mit der irgendwie auf Lincoln geschossen wurde oder irgendwie so, ne?
Genau.
War das, ja, glaube ich. Genau. Natürlich, wir machen es nicht auf.
Ja. Warum macht man so?
Wie unfassbar kompliziert. Wie können wir? Wir müssen erstmal in die Waffe reinkommen und die durch ein Zeug kriegen. Das ist wahrscheinlich das größere Dilemma und all sowas. Ne? Und dann jagt er die halt und dann ist der Präsident in so einem Strandresort und so und da gibt's dann so so ein paar Kampfszenen, ein paar Laufszenen, die uns zeigen sollen, wie schnell die sind über Wasser und unter Wasser. Die Laufszenen sind sehr witzig, weil du siehst schon, dass die gut gelaufen sind, also, aber du siehst auch, dass der Hintergrund schneller gespult wurde, also die anderen bewegen sich auch so ein bisschen schneller und ich find's auch super, wenn er ins Wasser springt und in dem Moment, wo er ins Wasser springt, Selma fragt, ob sie wasserfest ist. Er sagt, wasserfest und stoßfest und so, das ist super.
Aber ich fand's doch gut, dass man hinterfragt, ob sie diesen Zeitsprung durch die Strahlung auch überstehen wird, also ihre Datenbank, ob die gesichert wäre. Fand ich zumindest irgendwie, ja, ansonsten würden wir uns die Frage jetzt stellen. Aber gut, dass das einfach nochmal aufgegriffen wurde.
Es stimmt, dass bei dem Sprung zurück über die Tracks-Maschine, Lambert gerade dabei war, reinzugehen, da fragt Selma ihn, beziehungsweise eigentlich fragt sie in die Runde, ob es irgendwelche Erfahrungen gibt, was diese Wellen mit ihrer Speicherdaten, also mit ihrer Datenbank machen und alle schütteln nur so den Kopf und zucken halt die Schultern und so und das finden wir gleich gemeinsam raus, denke ich und so. Ja. Wäre geil, wenn man die Sprache dann nicht mehr umstellen könnte.
Spricht die ganze Zeit nur noch irgendwie
Altaramäisch oder irgendwie
so. Ja, altägyptisch. Ja.
Kennst du das, ich habe mal irgendwann ein Handy von der Sprache in so eine Sprache umgestellt, dass ich keine Ahnung hatte, wo ich das finde, um es wieder zurück umzustellen. Weißt du, da habe ich Werkseinstellung, geht immer, weißt du? Aber ey, das ist genau das. Das wäre so geil, wenn es nur noch Altaramäisch wäre. Ja, und danach ist im Prinzip der hintere Teil so ein bisschen diese Mischung aus, ne? Er schließt halt so eine Freundschaft halt mit der guten Elitha und die hilft ihm dann auch so ein bisschen. Dann jagt er diese beiden Verbrecher, die ihm im 22. Jahrhundert entkommen sind, mit denen, die kann er auch auf unterschiedliche Arten und Weisen K.O. setzen. Den einen Typen, der ihn Blanco nennt bei seiner Verhaftung, den betäubt er so, dass er auf seinem Boot in die Steuer fällt. Das gibt dann Gas, also, ne,
und Vollgas, ja.
Und er zerschellt irgendwo in der Klippe. Die Explosion war teuer. Sag ich dir,
die war teuer und absolut überflüssig, weil das dürfte eigentlich da nicht passieren an der Stelle. Also ja, das crasht ja nicht einfach gegen eine Wand,
es fährt drauf,
gell, und explodiert dann in einer riesigen Explosion. Ja. Das war das teuerste an der Folge.
Das glaube ich auch. Und dann der Kampf und dann die Jagd noch mit Dietrich, da er dann oben auf dem Wasserfall in einer schönen Location. Also der Drehort Australien für die Serie ist eins der Hingucker, der Eyecatcher gewesen. Halt, weil es so eine schöne Flora, Fauna ist und trotzdem so ein bisschen nach Amerika aussehen kann. Das waren in den frühen 90er Jahren noch so. Es gab halt Kanada, was dann so später kam, so Akte X, Stargate und diese ganzen Sachen und halt Neuseeland war dann Hercules, Xena und so, aber dazwischen gab es halt noch Australien. Und Australien, das war halt unter anderem Time Tracks und ich finde, das sieht man da schön, wenn die da am Wasserfall kämpfen und dann auch dieses und er ihn dann weißt du, so, wenn die sich dann so gegenüberstehen, so Waffe ziehen, Moment, da siehst du diesen Western-Einfluss halt, ne?
Ja, ja,
und
ja.
Und er dann zieht, was total unnötig ist, sich da auf so ein Duell noch einzulassen und so halt, ne? Wo er ihn dann mit TXP betäubt und er den Wasserfall runterfällt, das sieht man auch im fantastischen Intro. Und er dann, Gott sei Dank, hat Selma da das Signal abgeschickt und er wird weggebeamt und so. Also der eine zumindest, der sitzt schon mal wieder in der Zelle im 22. Jahrhundert und wird sich ja schlecht über Lemba drehen.
Oh, vielleicht. Du weißt dann nicht, wie der da ankommt, wenn der immer noch am Fall war, wenn er da ankommt und derselben Stelle
und ja, dann, ja. Dann,
100. Dann ist er zwar in der Zukunft, aber halt 200 Jahre später ein Matschklumpen am Boden.
Das war doch bei dem Star Trek Film von 2009 auch so, wo die aus dem Flug raus, aus diesem Fall rausgebeamt werden und auf die Plattform geprallt sind und so. Ja, das wäre super. Ja, auf jeden Fall, die gute Elissa sagt ja dann hier, einen neuen Namen brauchst du auch nicht. Ich habe dich unter einem anderen Namen gemeldet. Das ist eine Secret Service oder Polizistin oder sie ist ja eigentlich ein bisschen, ja, sie ist im Secret Service, ne? Da im weitesten Sinne da tätig halt, ne? Also aus dem Umfeld des Schutzes des Präsidenten halt. Da dachte ich mir auch, den Typen, den sie nicht kennt, den sie auf der Damentoilette vom Smithsonian findet oder beziehungsweise das, wo das Sicherheitspersonal
sich direkt verliebt hat.
Also direkt verliebt hat, meldet ihn auch noch unter dem falschen Namen in den Datenbanken ein und so. Hab gesagt, auf solche Polizistin, da hat man doch Bock, weißt du? Ist einfach Liebe. Zweitens.
Ja, alles höchst kompetente Leute, auch kein bisschen irgendwie, ja, zum Manipulieren.
Als er sie dann geküsst hat zum Abschied, wo er sagt, du kannst also deinen Namen, so ein Name, Darian Lambert, das Name wie selber klang und so, Batterielademodus. Warte, verdammt nochmal, Batterielademodus. Nein, und dann ist ja der Abschied, dass er mit Selma da am Strand lang geht, das ist eigentlich eine relativ schöne Szene, ne? Und er dann auch so sagt, ey, warum gebe ich mir nicht einfach die zweite Portion TXP, lass mich halt zurückschicken und dann ist die ganze Sache vorbei. Und dann sagt Selma, naja, weil es ihm nicht entspricht und so. Und er sagt ja, bist du stolz auf mich? Das ist so... Das hat sowas total, es ist so, bist du stolz auf mich? Weil da kommt dann wieder raus, sie ist ja seiner Mutter nachempfunden, was sie auf sich hat. Also wenn ich zu diesen Gefühlen fähig wäre, dann wäre ich verdammt stolz auf dich und so. Ne? Und wenn die beiden dann so in den Sonnenuntergang gehen, weißt du, am Strand. Und man sieht nur seine Spur natürlich. Und das ist
natürlich.
Das ist natürlich aus heutiger Sicht auch cheesy gemacht mit dem 3D-Effekt. Ich glaube, die beiden haben so gut wie nie zusammen gedreht. Ich habe mal irgendwie gelesen, damals da konnte man Infos über die Serie noch so in Büchern und Artikeln finden. Kai in den 90ern, ne?
Das war noch Zeit.
Da haben sie Wissen in Büchern versteckt, ne? Das ist echt unglaublich. Und da stand drin, dass Elizabeth Alexander viele ihrer Szenen komplett separat aufgenommen hat und sie eigentlich so gut wie keine echten Szenen, also sie haben ja auch in der Serie nie so gemeinsam miteinander interagiert, sondern immer, ne, sie hat ihre Szenen als Hologramm aufgenommen und Audiocast und David Kiff halt, der war halt für die Action, die Frauen und ein bisschen das Haar da mit der eigenen Position zuständig. Ja, die bei der Serie später sind mir noch so 2-3 Folgen so ein bisschen hängen geblieben, an die ich mich noch so erinnern konnte. Sonst nicht mehr so viel. Die Bestie von Soho war so eine Folge, weil die so ein bisschen Jack the Ripper-Vibe hatte und so, wo sie aber auch in Australien versucht haben, in London, in Australien darzustellen, indem sie einfach so ein bisschen Nebel in die Gassen gepumpt haben und so, weißt du? Und ansonsten merkst du halt, das habe ich jetzt auch gemerkt beim nochmal gucken, das war schon sehr, sehr sparsam, weißt du? So die Action-Szene, das Sci-Fi-Element war minimalistisch, also im Prinzip Selma und ab und zu mal so ein Phaserschuss, seien wir mal ehrlich, das sah schon 93, 94 mehr vielleicht noch so okay aus. Diese Mad Paintings der Zukunft, das bisschen, was wir da gesehen haben oder was ja die erste Teile der Folge war, das haben wir nur in dem Pilotfilm und nicht mehr in der Serie gehabt. Bei den Stunts war das später total krass, weil die haben auch dann so Stunts gemacht, gerade in der zweiten Staffel, wo Skate dann so wo anscheinend sehr, sehr günstig war. Weißt du, da gibt's so eine Szene, wo Darian Lambert auf so einem Silo steht und er droht vom Silo runterzufallen und du siehst nur, wie er oben so mit den Armen wackelt und dann siehst du im nächsten Moment, wie er unten liegt. Also, oh Gott. Du siehst nicht mal den Fall und du weißt ja, wie das ist, wenn man
nicht
so
mal eine billige Puppe gab.
Genau, zum Runterwerfen. Ich eine Puppe. Und wenn du so eine die Jacke hält, Schäden genommen. Und wenn du so einen 30 Meter Fall hast, dann ist natürlich klar, was passiert. Amnesie. Du weißt ja, du fällst runter irgendwo.
So eine Amnesie-Folge.
Okay. Also das ist eine typische Amnesie-Folge. Und ich habe noch eine persönliche Geschichte mit Time Tracks. Ich habe in den 90ern Serien gerne auf VHS aufgenommen. Also ich habe die dann auch so aufgenommen, ohne Werbung. Dann habe ich die Werbung weggemacht. Weißt du, pausiert, wenn Werbung war, zurückgespult, da wieder angesetzt, dass ich möglichst keine Werbung dabei hatte. Und die letzte Folge von Time Tracks habe ich damals nachmittags verpasst und dann bin ich nachts aufgestanden, weil die wurde nachts um 4 Uhr noch was wiederholt. Hab mir, es waren wilde Zeiten, Kai, hab mir nachts diesen Wecker gestellt, es wird noch witziger, und hab um 4 Uhr die Folge angefangen aufzunehmen und die hatte genau eine Werbeunterbrechung halt, ne? Und die Folge ging in die Werbung und kam aber aus der Werbung nicht mehr zurück. Die haben aus der Werbung angefangen, eine Zeichentrickserie zu spielen. Ja, und ich habe noch gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Hab noch in der Zeitung, ob ich mich irgendwie, ich hatte dann nur die halbe letzte Folge auf VHS. Also die muss aus, vielleicht, warum auch immer, vielleicht so wenig Einschaltquote gehabt haben. Gut, ich weiß, das wird ja nicht so live gemessen, aber dass die nicht aus der Werbepause zurückkam. Und dafür bin ich um 4 Uhr wach gewesen.
Ich glaube, du bist vom Sofa gefallen und hast dann einfach kurz unter Amnesie gelitten und weißt das einfach nicht
mehr. Ah, dann nur mit dem Arm und dann im nächsten Moment lag ich. Und dann, stimmt, das wäre wahrscheinlich die beste Geschichte und so halt, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man so darüber, ich habe schon eine gewisse Sympathie für die Serie über. Ich habe die damals, als die lief, sehr, sehr gerne geguckt. Ich bin halt ein Fan von dem Intro. Ich finde auch so dieses, ja, so der Cop aus der Zukunft. Wir haben später mit Jean-Claude Van Damme Time Cop gesehen. Ich werfe den mal, ich weiß, das basiert auf Comics, aber ich sage, das ist ein bisschen plagiiert und so halt, ne?
Hat die Darstellerin nicht auch bei Time Cop mitgespielt?
Stimmt,
jetzt, hat sie. Da habe ich ja kürzlich gesehen und ich habe da irgendwie so Bilder im Kopf, gerade jetzt, wo du Time Cop sagst.
Das stimmt, und da ist sie, glaube ich, auch, ist sie da nicht sogar nackt? Also, das ist so ein bisschen, stimmt, hat sie.
Ja,
Time Cop gerade auf so Klick Liste
gemacht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher sie noch kannte, und jetzt, wo du Time Cop sagtest, hat Klick gemacht.
Sie hat die Frau von Jean-Claude Van Damme, hat Max Walker gespielt und sie war seine Frau Melissa Walker. Oh, da ist Ron Silver ein super Bösewicht in diesem Film, in Time Cop.
Ja, der ist auch richtig gut. Also der ist auf jeden Fall gut gealtert. Ich habe den vor ein paar Monaten mal gesehen und dachte mir, oho, ja, den kann man auch heute noch gucken. Also ich hatte den damals irgendwie so abgespeichert, eher in so eine B-Movie-Trash-Richtung, aber ist er gar nicht.
Der ist, ich glaube, gut, das ist mit einer der aufwendigsten und größten Erfolge, die Jean-Claude Van Damme hatte als Darsteller.
Denke auch.
Das war so sein Peak, so als Charakterdarsteller und so. Diese Zeit. Das war noch der aus dem Stand in den Spagat springen und so.
Ich hatte von dem Film bis zu dem Zeitpunkt, als ich ihn nochmal gesehen habe, nur eine einzige Szenenerinnerung, nämlich als er in die Vergangenheit reist und man von hinten LKW
anfahren
sieht und er sich dann so nach vorne auf den Boden wirft. Das war die einzige Szene, die ich aus dem Film in Erinnerung hatte.
Stimmt. Und die Szene mit diesen 80er-Jahre-Typen die aussehen wie die Ritter der Musketiere, die diesen Goldschatz beim Transport bewachen, und dann stehen da diese Gangster und haben diese Maschinengewehre und so, ne? Oh, jetzt habe ich Bock, Timecop nochmal zu gucken. Nee, aber stimmt, Mia Sara ist das Timecop. Wie komme ich? Das Einzige, was mir vorhin eingefallen ist, war der Tom Cruise-Film, den ich nie gesehen habe.
Ja, klasse.
Das ist fantastisch, wirklich.
Echte Experten am Werk hier.
Nichtsdestotrotz habe ich eine sehr große Sympathie für auch diese Beziehung zwischen Selma und Darien Lambert. Die Serie an sich, ich glaube, die ist mit 44 Folgen, je nach Zählweise, wenn du den Piloten als Zweiteiler zählst, glaube ich, sehr gut bedient. Angeblich ist sie gar nicht wegen zu schlechter Quoten eingestellt worden, sondern weil der Sender sich publikumstechnisch umorientieren wollte, was bedeutet, es waren die Quoten mit anderen Worten. Aber irgendwie habe ich eine Sympathie für diese, ne? Aber man hätte mehr draus machen können. Gerade auch, man hätte mehr so, wie er mit popkulturellen Ereignissen Schwierigkeiten hat und so beispielsweise oder überhaupt. Und das geht natürlich standesgemäß, sind die alle so schnell drin in dieser Welt, ne? Also,
schwierig. Ja, das ist auch ein bisschen schade. Also, ich fand jetzt den Pilotfilm, den fand ich auch nicht schlecht, aber er hat sich an manchen Stellen auch ein bisschen gezogen. Also, man hätte es vermutlich irgendwie anders schneiden müssen, aber dann hätte man eben nicht mehr diese Doppelfolge gehabt, dieses typische, aber insgesamt, ja, die Charaktere sind irgendwie sympathisch. Es ist natürlich auch so ein leichter Trash-Faktor mit drin,
absolut,
vor allem, wenn man die so Effekte und so sieht, aber letztendlich fand ich mich trotzdem auch ganz gut unterhalten von jetzt diesem Pilotfilm. Also da haben wir schon Schlechteres gesehen.
Ja, definitiv. Ja, was das komisch geschnitten angeht, merkst du auch, dass dieser ganze, man könnte ja sagen, dieser ganze Zukunftspart ist Folge 1 und dann die Folge, die zweite Hälfte ist die bei uns in der Zeit.
Ja, ne? Genau.
Aber der erste Teil ist halt irgendwie 50 Minuten, also ist etwas länger, geht also nochmal 7-8 Minuten in die zweite Folge rein. Und das erweckt ja auch den Eindruck, dass das irgendwie so, kann das ja nicht gedacht worden sein. Irgendwie so, also.
Das oder liegt nur an dieser einen Szene, die man am Anfang aus der Vergangenheit schon reingeschnitten hat, weil das sieht man für eine gute Idee, sonst wären es genau so diese 46 Minuten.
Vielleicht, aber ich sag's nochmal, ich find's so als Cold Opener, irgendwie finde ich das gut, wenn die Hauptfigur einfach auf der Damentoilette aufwacht und sagt, Alter, hier Selma, komm, ich möchte mein freundliches Gesicht sehen, dann materialisiert neben dir, du weißt noch gar nichts über diese Serie, wir reden ja auch über 93, da hast du ja nicht diese Informationsquellen gehabt, materialisiert diese Frau neben dem Typen aus Friedhof der Kuscheltiere, ne, und sagt so, George, und sagt so, ja, hier, dies und das, wo bin ich, das Smithsonian Museum, hier 1993, nach Christi.
Genau, so. Nach Christi, das ist wichtig.
Nach Christi. Ja. Ne, und, ja. So, und dann kommen diese Wach, eigentlich sind ja auch nur die Wachleute vom Smithsonian. Weißt du, das ist so, wie wenn dich die, weiß ich nicht, wenn dich der, wenn dich die Campus-Polizei verhaftet. Weißt du, Strich sagst du auch nach 4 Jahren. Ich glaube, ihr seid gar nicht befugt, diese Maßnahmen hier durchzuführen.
Wann wird diese Folge hier erscheinen?
Auch relativ bald.
Auch nach Christus?
Nach Christus, ja, ja. Nach,
okay, das nach war Christus. Wichtig,
die wird sehr, sehr schnell. Ja. Also wenn ihr die hört, kann ich euch versprechen, ist es im Jahr 2024 nach Christus.
Okay.
Das auf jeden Fall. Nein, aber wie gesagt, bei der Serie ist halt das Problem, dass dieses, dass das Crime-Ding nicht spannend genug ist. Dieser Wiederholungsfaktor, er kriegt halt immer jede Frau. Das sind halt dann sehr eindimensionale Charaktere und so. Das ist so. Es wird dann halt langweilig halt so ein bisschen. Ne? Also ich habe da eine Folge, die fand ich ein bisschen bemerkenswert. Da ist er irgendwie, das stößt er halt. Da wird er halt auch irgendwie so von einem Typen niedergeschlagen und in der Wüste quasi ausgesetzt. Wird also ausgeraubt, aber der Typ lässt ihm seine Kreditkarte natürlich.
Ja, natürlich, ja. Ja klar.
Natürlich. Und er begegnet dann einem Cop auf Pferd, der da als Dings unterwegs ist, als Ranger quasi in der
einem
Wüste.
Cop, einem verdammt guten.
Ja, und pass auf, und der Typ ist selber ein Flüchtiger aus dem 22. Jahrhundert.
Aha,
und der, mit dem arbeitet er dann zwar erst zusammen, muss dann aber entscheiden, ob er ihn nicht auch eigentlich zurückschickt. Aber Gott sei Dank wird er vorher erschossen und er kann ihn dann da lassen. Also, ne? Aber es ist eine schöne Folge gewesen. Das sind so noch ein paar Highlights-Geschichten. Aber ich finde, Timeflex, ich glaube, die sich noch an die Serie erinnern, haben sie zumindest in der Retrospektive noch so halb gut in Erinnerung. Sie hat immerhin 7 Sterne bei IMDb. Ne? Ich kenne aktuelle Star Wars Serien, die ja halb so viele haben, also. Ja. Lieber Kai, hast du noch was du loswerden möchtest zu dieser Serie? Oder zu diesem Film?
Auch von der Serie habe ich wirklich nicht mehr so viel in Erinnerung. Also, hat mir jetzt gut gefallen, aber ich bin jetzt auch nicht so richtig interessiert daran, mir jetzt irgendwie noch weitere Folgen anzugucken. Aber das ist gar kein Problem von der Serie, sondern einfach ein Zeitproblem von mir.
Ja, also sie ist auch, wie immer, könnte man, also auf, man munkelt auf Dailymotion, ist ein bisschen was zu sehen. Die Serie ist auf DVD draußen, komplett auf DVD draußen. Man muss sie in so Halbstaffelboxen, kann man sie kaufen. Und dann, wenn du sie auf DVD kaufst, hast du noch den Vorteil, du findest die legendäre 12. Episode, die den Titel Revenge hat, da auch. Es gibt nämlich
die ausgestrahlt wurden.
Die in Deutschland nicht ausgestrahlt wurden im Originalton, weil es gab auch eine Nazi-Folge natürlich. Es sich zu, ne, wir erinnern uns an TOS, ne, wo, ne, Schablonen der Gewalt, ne, war ja auch riesenlang ein Thema. Wir kommen nicht damit klar, wenn irgendwelche Nazi, warum auch immer. Weißt du, also so, ne? Nee, das würde ja den Frieden zerstören, wenn wir hier eine Folge von einer Sci-Fi-Serie mit Nazis zeigen würden. Die Folge ist in Deutsch, das ist, glaube ich, die 12. Folge der ersten Staffel. Die ist nicht in Deutschland ausgestrahlt, dementsprechend auch nicht von Christian Tramitz gesprochen worden. Aber sie
könnte er ja heute noch machen.
Könnte er heute noch machen.
Der lebt ja noch. Ja.
Vielleicht macht er das, nachdem er den zweiten hier Schuh des Manitou fertig hat. Den zweiten Teil sagt er, Mensch, ich habe doch noch diese eine Folge hier aus Timetracks, Revenge, genau, offen. Ja. Die könnte ich doch mal schnell wegsprechen und so halt, ne? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber zumindest die Serie gibt's auf DVD und ist verfügbar somit, was man nicht bei jeder Serie haben kann. Aber für Freunde des leichten, gepflegten 90er-Jahres-Sci-Fi in unserer Zeit spielen, für den ist das durchaus was.
Durchaus, ja.
Durchaus. Tja, Kai, ich bin dann durch, am Ende meiner Weisheit.
Ich
auch.
Ja.
Okay. Dann hat es mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Pilotfilme spreche ich immer sehr gerne mit dir.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Gleich nachdem wir aufgelegt haben, fauchen wir uns noch ein bisschen an.
In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.